Im Frühjahr 2023 erscheint im Atrium Verlag das Buch »Fische, die in Sonnensprenkeln schwimmen« von Rico Onda. Ein Kammerspiel voller Rätsel über Wahrnehmung, Erinnerung und Zeit. Eine letzte Nacht wollen Aki und Hiro in ihrer gemeinsamen Wohnung in Tokio zusammen sein, bevor ihre Wege sich endgültig trennen. Nach einer Bergwanderung, bei der ihr Führer auf unerklärliche Weise ums Leben kam, ist ihre Beziehung zerbrochen. Alles, was ihnen bleibt, ist ihre Erinnerung. Nun halten die beiden sich gegenseitig für des Mordes schuldig und sind entschlossen, noch in dieser Nacht die Wahrheit herauszufinden. Was ist wirklich auf dem Berg passiert? Im geistigen Wettstreit zwischen den beiden scheint die Kette der Ereignisse nach und nach enthüllt zu werden. Doch wird sie das wirklich? Und werden beide die Wohnung am nächsten Tag lebend verlassen? Rico Onda. Fische, die in Sonnensprenkeln schwimmen. Roman. Aus dem Japanischen von Nora Bartels.
Das hier ist, könnte man sagen, die Geschichte eines Fotos. Natürlich ist es auch die Geschichte um den geheimnisvollen Tod eines Mannes. Eine Geschichte über Berge. Und nicht zuletzt beschäftigt sie sich auch mit der Trennung eines Paares. Apropos Foto. Neulich hatte ich ein seltsames Erlebnis. Ich war in einer Buchhandlung, um die Zeit vor einem Treffen zu überbrücken, und das Bild auf einem Cover zog meine Aufmerksamkeit auf sich. Es war ein berühmtes Foto. Drei junge Männer, förmlich gekleidet, gehen auf einem Trampelpfad durchs Feld. Alle drei blicken über ihre Schulter zurück zum Betrachter. Der Gesichtsausdruck, mit dem die drei mich anblickten, war schwer zu definieren. Natürlich sahen sie eigentlich den Fotografen an, aber es schien, als hätte man sie, während sie dort gingen, von hinten gerufen und als blickten sie mich, den Betrachter, direkt an. Das Foto wurde Anfang des 20. Jahrhunderts aufgenommen, um Menschen aus allen Klassen und Berufen abzubilden. Aber die Blicke dieser drei jungen Bauern, schon längst verstorben, überdauerten die Zeit und durchbohrten mich jetzt noch über ein Jahrhundert später. Das berührte mich ein bisschen, aber das Seltsame an dem Bild war etwas anderes. Als ich es ansah, hatte ich ein heftiges Déjà-vu. Es war nicht das erste Mal, dass sich mehrere Leute umdrehten, um mich auf genau diese Weise, in genau dieser Haltung anzusehen. Ich war mir dessen sicher, und das beunruhigte mich. Die Gewissheit brachte mich zum Erschaudern. Aber jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt, darüber nachzudenken. Jetzt muss ich mich auf das konzentrieren, was vor mir liegt, und auf das Gespräch, das ich gleich führen werde. Denn wie ich schon sagte, es ist auch die Geschichte eines Mannes und einer Frau, die sich trennen. Das kann ich so genau sagen, weil ich dieser Mann bin und das, was vor mir liegt, die besagte Frau. Heute Abend ist unser letzter gemeinsamer Abend in dieser Wohnung, ehe wir getrennte Wege gehen. Es ist Frühsommer. Das Fenster steht offen und ab und zu kommt eine angenehme Brise hereingeweht. Wenn das Fenster nachts offen ist und sich Außen- und Innenluft verwirbeln, entsteht ein seltsam banges Gefühl von Freiheit. Die Umzugsleute haben bereits die meisten unserer Sachen mitgenommen und die Wohnung sieht leer und geräumig aus. Wir sitzen uns gegenüber, zwischen uns ihr Koffer, den wir als Tisch benutzen. Wir haben keine Sitzkissen mehr, aber die Tatami-Matten fühlen sich angenehm kühl an. Natürlich ist das Bettzeug ebenfalls fort, also schlafen wir heute Nacht wohl wie die Sardinen. Gleich morgen früh kommen Handwerker, um Gas, Wasser und Strom abzustellen. Dann übergeben wir dem Immobilienmakler die Schlüssel, verlassen das Haus und jeder geht seiner Wege. Das ist jedenfalls der Plan. In den letzten Tagen waren wir so mit Packen und Organisieren beschäftigt, dass wir keine Zeit für ein richtiges Gespräch fanden. Man denkt immer erst in letzter Minute an all das, was bei einem Umzug zu erledigen ist. Und man weiß auch nie, wie viel man besitzt, bis man anfängt zu packen. Es ist erstaunlich, wie viel wir in einer bescheidenen Zwei-Zimmer-Wohnung wie dieser untergebracht haben. Wir waren in der letzten Woche Tag und Nacht damit beschäftigt, unsere Sachen zu sortieren, sodass wir uns kaum gesehen haben. Aber ich glaube, wir wussten beide von Anfang an, dass wir uns aussprechen müssen, denn andernfalls könnte niemand mit seinem Leben weitermachen. »Ganz schön leer hier«, murmelt sie vor sich hin. Beide beginnen wir, das Festmahl vorzubereiten. Sie hat Essen gekauft und ich Getränke. Nachdem die Lastwagen mit unseren Habseligkeiten um die Ecke verschwunden waren, sind wir für den letzten Abend einkaufen gegangen, ohne uns deswegen abzusprechen, jeder für sich statt zusammen. Wir kennen die Vorlieben des anderen. Ich habe eine Flasche ihres vollmundigen Lieblingsrotweins besorgt und sie hat im Supermarkt den Fadennudelsalat gekauft, den ich so mag. Und auch die Vorahnung, dass es heute länger dauern wird, teilen wir. Sie hat Käse und Oliven mitgebracht, in Erwartung einer langen Nacht, und ich stelle eine Flasche starken Shochu und Mineralwasser hin. Der Raum füllt sich mit dem Geruch des Essens und überschreibt den Duft der süßen Nachtbrise. Etwas in meinem Körper erwacht. Der kühle, gefasste Teil von mir reckt den Kopf. Sie spürt das, das merke ich an der Spannung, die in der Luft liegt, während wir alles vorbereiten. Der falsche Frieden, den wir aufrechterhalten haben, beginnt zu bröckeln. Dennoch stoßen wir mit Dosenbier an. Und das Lächeln, das wir austauschen, ist trotz aller Anspannung vertraut. »Was für eine schöne Nacht«, sagt sie und blickt aus dem Fenster. Oder besser blickt auf etwas, das hinter dem Fenster liegt. »Ja, die beste Zeit des Jahres. Bald sind die Nächte wieder unerträglich heiß. Oh ja, ich weiß noch, wie schlimm es letztes Jahr war.« Wir führen ein belangloses Gespräch. Beide taxieren wir den anderen und warten auf den richtigen Moment, um anzufangen. Natürlich hatten wir auch eine selige Zeit der Flitterwochen in unserer Beziehung, aber dann verfielen wir in Machtkämpfe. Die haben sich in letzter Zeit gehäuft und wir haben beide die Nase voll von den endlosen Streitereien. Ein weiterer guter Grund, diesen Ort zu verlassen. Sie reicht mir Einweg-Essstäbchen aus Holz. Einträchtig schnippen wir sie auseinander und fangen an, von den Köstlichkeiten zu naschen, die auf dem Koffertisch ausgebreitet sind. »Gehst du über den Sommer irgendwo hin?«, fragt sie beiläufig. »Weiß noch nicht. Ich bin mit Konferenzen und so beschäftigt. Ich weiß noch nicht einmal, ob ich im Sommer überhaupt Urlaub nehmen kann«, antworte ich ebenso lässig. »Fliegst du nicht übermorgen nach Vietnam? Dann ist dein ganzer Sommerurlaub aufgebraucht, oder?« »Nicht ganz. Ich will den aufteilen und im September nochmal irgendwo hin.« Morgen wird sie bei einer Freundin übernachten. Und übermorgen fahren sie zusammen nach Vietnam. Unser Tischkoffer ist bestimmt mit allem gepackt, was sie für ihren schönen Urlaub braucht. Ich sehe sie schon am Strand stehen. Sie trägt seltsamerweise eine vietnamesische Ao Dai-Tunika und ihr Gesichtsausdruck ist im Schatten eines weißen, geflochtenen Hutes verborgen. »Dein Haar ist lang geworden«, sage ich. Sie sieht mich überrascht an und lächelt dann leicht. »Fällt dir das erst jetzt auf?« »Ich habe dich in letzter Zeit ja nicht oft gesehen. In meiner Erinnerung war es noch kurz.« »Ich glaube, ich habe es schon eine Weile nicht mehr offen getragen. Wenn es eine Zwischenlänge hat, stört es mich. Deshalb binde ich es immer zurück.« Sie kippt den letzten Schluck ihres Bieres hinunter und streicht sich dabei über ihr Haar. Es ist fein und in einem leichten Braunton gefärbt. Sie hatte immer einen Kurzhaarschnitt, aber jetzt ist es so lang, dass es ihr bis zu den Schultern reicht. Es ist wirklich schön. Mir gefällt, wie die federleichte Linie über ihrer Stirn ihr blasses, zartes Gesicht umrahmt. Ich bin innerlich entsetzt, dass ich ihr so lange nicht mehr direkt ins Gesicht geblickt habe. »Wie geht es deiner Freundin?«, fragt sie und sieht mir in die Augen. »Wie heißt sie nochmal?« Ich komme ins Stocken. »Gut, glaube ich.« »Ist schon gut. Ist doch kein Geheimnis«, sagt sie mit einem teilnahmslosen Blick. »Grüß sie von mir.« Sie hat wohl das Interesse am Thema verloren. Wir öffnen beide ein weiteres Bier. Ja, die Frau, mit der ich zusammenleben werde, ist nichts, was wir heute besprechen müssen. Es geht um etwas anderes. Eine Sache zwischen mir und der Frau, die vor mir sitzt. Wo sollen wir anfangen? Wie soll man diese Geschichte beginnen? Wahrscheinlich am besten mit dem Foto. Die steigende Anspannung schickt einen Schauer über meinen Rücken und ich stehe hastig auf, um das Gefühl abzuschütteln. Sie sieht mich an. »Was ist los?«, fragt sie. »Ich habe vergessen, Zigaretten zu kaufen. Ich laufe schnell los und hole welche.« Sie mustert mich kurz, dann wendet sie den Blick sofort wieder ab. »Ach, kannst du mir dann auch eine Flasche grünen Tee holen?« »Mach ich, groß oder klein?« »Groß ist besser. Du trinkst doch bestimmt mit.« »Alles klar.« Ich stecke mein Portemonnaie in die Hosentasche und gehe hinaus in die Nacht. Ich fühle mich, als müsste ich schreien und atme stattdessen tief ein, sauge die feuchte Frühsommernachtluft gierig in meine Lungen. Die Nacht umhüllt mich sanft und sinnlich und vor meiner Wohnung genieße ich das Gefühl noch eine Weile. Dann ziehe ich eine zerdrückte Zigarettenschachtel aus meiner Hemdtasche. In Wahrheit habe ich noch welche übrig. Aber ich musste schnell raus, ihrer Gegenwart für eine Weile entkommen. Natürlich hat sie das mitbekommen. Dass ich unschlüssig bin und die Zigaretten ein Vorwand sind, um rauszukommen und mich zu sammeln. Ich zünde mir eine an und gehe mit schleppenden Schritten davon. Beruhige dich, sage ich mir, das ist deine letzte Chance. Ich muss sie dazu bringen, zu gestehen. Ob mir das heute Nacht gelingt? Jetzt sehe ich schon die Lichter der Ladenzeile. Ob ich es schaffe, sie dazu zu bringen, zuzugeben, dass sie den Mann ermordet hat?
Als er zum Zigarettenkaufen rausgegangen ist und ich das Geräusch der zuschlagenden Tür höre, lasse ich mich auf die Tatami-Matte fallen. Ein langer Seufzer entringt sich mir. Nicht etwa, weil ich müde bin. Genau wie er durch die selbst erzeugte Atmosphäre aufspringen musste, könnte ich bei dem Gedanken an die lange Nacht, die uns bevorsteht, laut schreien. Die Tatami-Matte fühlt sich kühl und angenehm an. Der Raum sieht eigenartig aus, so völlig kahl und leer. Stattdessen liegen mein Körper und meine Haare auf dem Boden ausgebreitet. Normalerweise sehen Wohnungen ja größer aus, wenn man alle Möbel daraus entfernt hat, aber für mich fühlt es sich immer noch beengt an. So sehr, dass ich kaum glauben kann, dass hier einmal so viele Möbel drin standen und zwei Menschen darin gewohnt haben. Meine Güte, die ganze Wohnung riecht nach dem Fadennudelsalat. Ich weiß nicht, warum im Laden gekaufte Lebensmittel immer riechen. Sie sehen im Regal so verlockend aus, dass ich sie kaufen will. Aber am Ende esse ich sie nie auf. Gut, dass morgen Müllabfuhrtag ist. Dann können wir ihn wenigstens morgens rausstellen, wenn wir gehen. Als ich meinen Kopf träge auf der Tatami-Matte hin und her drehe, fällt mein Blick auf die Kratzer am Koffer, den wir als Tisch benutzen. Ich strecke meine Hand aus und zeichne sie nach. Das mit der Vietnamreise ist gelogen. Ich greife nach meiner angebrochenen Bierdose und schlucke geräuschvoll, in der Hoffnung, dass das vulgäre Geräusch die flackernden Schatten aus meinem Kopf vertreibt. Solange ich nicht Luft holen muss, schlürfe ich das Bier in meinen Magen, bis ich es nicht mehr aushalte und aufstoße. Es funktioniert zum Teil, aber die ablenkende Wirkung ist eher auf den Harndrang als auf das Geräusch zurückzuführen. Ich überlege, ob ich auf die Toilette gehen soll. Eigentlich wollte ich mir das aufheben, bis ich eine Ausrede brauche, um das Gespräch mit ihm zu unterbrechen. Im Lauf der langen Nacht wird es bestimmt einen Moment geben, in dem ich mich zurückziehen und nachdenken muss. Ich raffe mich auf und bewege mich Richtung Bad. Ich schaue in den Spiegel am Waschbecken, neben der Stelle, wo früher die Waschmaschine gestanden hat, und sehe eine junge Frau mit einem geisterhaften Gesicht. Ich starre ihr in die Augen. Zurück im Wohnzimmer sacke ich zu Boden wie eine Marionette, deren Fäden durchtrennt wurden. Ausdauer. Das letzte Jahr war wirklich ein Härtetest. Die Reise und der Tod des Mannes haben uns für immer verändert. Wir waren uns bis zu diesem Zeitpunkt so nah, aber diese paar Tage haben uns auseinandergerissen. Das Jahr war, als würde ich auf Sand laufen. Die Füße versanken im Sand und ich kam keinen Schritt voran. Die Beine schwer und der Geist unruhig. Ich verdächtige ihn. Seitdem es passiert ist, verdächtige ich ihn, etwas mit dem Tod dieses Mannes zu tun zu haben.